SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Bettina Kozana. Hallo. Für Bundeskanzler Scholz ist das kein normaler Arbeitstag gewesen. Er hatte zwar einige ziemlich typische Dinge vor, zum Beispiel den ukrainischen Premier treffen, um über die weitere Entwicklung im Krieg mit Russland zu beraten oder sich zur Lage in Syrien zu äußern. Aber in Erinnerung bleiben wird von diesem Arbeitstag nur eines: sein nächster Schritt auf dem Weg zur Neuwahl am 23. Februar. Scholz hat nämlich beim Bundestag die Vertrauensfrage beantragt.
Wenn die Abgeordneten den von mir vorgeschlagenen Weg beschreiten, werde ich Bundespräsident Steinmeier am Montagnachmittag vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Folgt der Bundespräsident meinem Vorschlag, werden die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar einen neuen Bundestag wählen können. Trauen wir uns zu, als starkes Land kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren. Sichern wir Arbeitsplätze und modernisieren wir unsere Industrie. Sorgen wir für stabile Renten, verlässliche Gesundheitsversorgung und gute Pflege. Kommen wir einem gerechten Frieden in der Ukraine näher, ohne dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird. Um all diese wichtigen Fragen wird es gehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen.
Bis dahin will Scholz aber keinen Stillstand, sondern zusammen mit der Opposition noch etwas bewegen. 4 Punkte haben für ihn jetzt Priorität und die hat er am Nachmittag ebenfalls kurz skizziert.
Erstens, die Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag muss kommen. Zweitens, Stichwort kalte Progression. Wenn wir jetzt nichts dagegen tun, dann steigen die Steuern für alle Beschäftigten von Januar an. Lohnzuwächse wären dahin. Drittens, das Deutschland-Ticket ist ein echtes Erfolgsprojekt. Wir wollen den Ticketpreis für das kommende Jahr absichern. 13 Millionen Frauen und Männer profitieren davon. Pendlerinnen, Azubis, Rentner. Vierter und letzter Punkt, Energiepreise. Wir müssen verhindern, dass die Strompreise ab Januar steigen. Genau das aber würde passieren, wenn wir die Netzentgelte jetzt nicht stabilisieren.
Was kann die Bundesregierung vor der Neuwahl noch wuppen? Wenn man frühere Aussagen, etwa aus der Union, bedenkt, hat man den Eindruck, es ist nicht sonderlich viel. Dennoch gab es auch heute wieder Anläufe der Minderheitsregierung, Gesetzesänderungen doch noch umzusetzen. Dabei ging es im Kabinett unter anderem um eine Verlängerung der Mietpreisbremse. Infos dazu von Hans-Joachim Viehweger.
Die Mietpreisbremse gilt derzeit in gut 400 Städten und Gemeinden in Deutschland, in denen der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist. Hier dürfen die Mieten in bestehenden Wohnungen in der Regel höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Und das aktuelle Gesetz läuft Ende 2025 aus. Vor diesem Hintergrund strebt die Bundesregierung eine Verlängerung bis Ende 2029 an. Außerdem soll es weniger Ausnahmen geben. SPD-Bauministerin Clara Geiwitz rief den Bundestag auf, der Verlängerung im Sinn der Mieterinnen und Mieter noch vor den Neuwahlen zuzustimmen. Dabei sind SPD und Grüne aber auf Unterstützung der Opposition angewiesen.
Und die Opposition, die ist nicht begeistert. Die FDP lehnt ab und auch die Union will nicht zustimmen. Der Deutsche Mieterbund hofft trotzdem. Eine Verlängerung der Mietpreisbremse wäre aus seiner Sicht eine entscheidende Verbesserung der Lage am Wohnungsmarkt. Fast alle politischen Entscheidungen stehen also gerade im Zeichen der Neuwahl. Brandenburg hat im Herbst schon gewählt und Dietmar Woidke ist der alte und neue Ministerpräsident in Potsdam. Er wurde heute im 2. Wahlgang im Amt bestätigt. Ein bisschen holprig, aber jetzt ist Woidke Chef der bundesweit ersten Koalition von SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Deutschland leistet Soforthilfe für Syrien nach dem Sturz von Machthaber Assad und will mehr Präsenz im Land zeigen. Außenministerin Baerbock hat deshalb ihren Staatsminister Tobias Lindner als Sonderkoordinator eingesetzt. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
Nach dem Umsturz in Syrien explodieren die Lebensmittelpreise. Allein der Brotpreis ist in den letzten Tagen um 900% gestiegen. Deshalb hat Außenministerin Baerbock kurzfristig 8 Millionen Euro Hilfsgelder angekündigt. Für die Beseitigung syrischer Chemiewaffen hat sie zudem deutsche Hilfe angeboten. Mit Blick auf die aktuelle Lage sagte Baerbock, es komme noch zu Kämpfen und Gewalt. Der sogenannte IS ist noch nicht vollständig besiegt. Baerbock nannte es zugleich aber eine gute Nachricht, dass in der vergangenen Nacht ein Waffenstillstand zwischen türkisch unterstützten Milizen und Kurden in Syrien vereinbart werden konnte.
Vorschnellen Entscheidungen beim Thema Rückkehr von in Deutschland lebenden Menschen nach Syrien hat Baerbock gewarnt. Wer diesbezüglich Forderungen aufstelle, der habe keinen ausgeprägten Realitätssinn, so die Außenministerin.
Fokus Südwest.
Wie also sollen die Bundesländer mit den Menschen aus Syrien umgehen nach dem politischen Umsturz dort? Dazu gab es heute auch Statements aus der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Rund 50.000 syrische Staatsangehörige leben aktuell in Rheinland-Pfalz. Was ändert sich für sie? Integrationsministerin Binz hat versucht, einige Antworten zu geben. Und sie richtete auch einen Appell an das Bundesamt für Migration, wie Christian Butkereit berichtet.
Das seit Oktober geltende Sicherheitsgesetz besagt, dass Syrer nur in besonderen Fällen eine Reise in ihr Herkunftsland unternehmen können, ohne ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland zu verlieren. Als Beispiel nannte Binz Beerdigungen naher Verwandter. Die Ministerin forderte deshalb das BAMF auf, diese Regelung mit Blick auf die geänderte Lage in Syrien zu überprüfen. Forderungen nach einer schnellen Rückkehr syrischer Flüchtlinge bezeichnete die Grünen-Politikerin als deplatziert, solange die Lage in Syrien unklar sei. Auch an der Verteilung von syrischen Asylbewerbern auf die rheinland-pfälzischen Kommunen ändere sich vorerst nichts.
Dass Abgeordnete ihre Fraktion und Partei verlassen und sich einer anderen Partei und Fraktion anschließen, das kommt nicht sehr häufig vor. Jetzt hat sich aber schon zum zweiten Mal in einem Jahr eine Grünen-Abgeordnete von ihrer Partei abgewandt und der CDU zugewandt. Nach der Bundestagsabgeordneten Segman, die im Sommer wechselte, hat sich nun die Grünen-Landtagsabgeordnete Katal Tepe in Baden-Württemberg zu diesem Schritt entschlossen. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Die Grünen-Landtagsfraktion hat jetzt noch 57 Mitglieder, die CDU verfügt über 43 Abgeordnete und erhält monatlich 2.150 Euro pro Kopf Pauschale mehr. Katal Tepe hatte den Eintritt in den CDU-Kreisverband Göppingen damit begründet, dass ihre politische Überzeugung besser zur CDU passe. Deren parlamentarischer Geschäftsführer Deutschle sagte dem SWR, Katal Tepe stehe für klare Haltung und Mut, sie wolle Probleme lösen und nicht schönreden. Grünen Ministerpräsident Kretschmann bedauert den Austritt, kritisiert allerdings, dass die Abgeordnete ihr Mandat nicht niederlegt.
Private Anteilseigner des kriselnden Batterieherstellers Varta sollen bei der Neuaufstellung des Unternehmens vollkommen leer ausgehen. Denn das Stuttgarter Amtsgericht hat den Sanierungsplan heute bestätigt und damit gleichzeitig die Widersprüche von Aktionären abgewiesen. Denen droht also ein Totalverlust ihrer Investitionen. Geli Hensoldt aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.
Aktionärsschützer wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger kündigten an, Rechtsmittel gegen die Gerichtsentscheidung einzulegen. Sie kritisieren, der Sanierungsplan bedeute eine drohende Enteignung von fast der Hälfte der Aktionäre. Das Sanierungskonzept sieht unter anderem vor, dass das Grundkapital der Varta AG auf Null gesetzt und der Konzern seine Börsennotierung verlieren wird. Für die Anleger bedeutet das, dass ihre Aktien wertlos werden. Im Anschluss sollen wieder Aktien ausgegeben werden, allerdings nur an den Sportwagenbauer Porsche und an eine Gesellschaft des bisherigen Warta-Großaktionärs Michael Theuner. Sie geben zusammen 60 Millionen Euro.
Frust bei den freien Aktionären, Erleichterung auf der anderen Seite bei Warta-Chef Michael Ostermann. Der sagt, ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja, der war natürlich riesengroß, weil es ein wichtiger, logischer Schritt ist. In diesem Verfahren ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein für uns jetzt nach vorne in eine dann gute Zukunft für die Warta.
Und sonst so?
Die Hinweise verdichten sich. Das Ulmer Münster wird wohl seinen Titel los, den höchsten Kirchturm der Welt zu haben. Die Konkurrenz kommt aus Spanien. Die Sagrada Familia in Barcelona kriegt ein begehbares Glaskreuz obendrauf und wird damit Ulm den Rang ablaufen. Im Netz hagelt es schon Vorschläge, wie Ulm kontern könnte. Zum Beispiel mit einem höheren Flaggenmast, an dem bei Heimspielen die Fahne des SSV Ulm weht. Oder, Achtung, nicht ganz ernst gemeint, mit einem Parkhaus unten drunter, das Münster anhebt. Unser Reporter in Ulm, Jürgen Klotz, wollte es genauer wissen. Wird Ulm reagieren?
Wir haben natürlich bei der Münstergemeinde in Ulm schon mal angefragt. Es gibt dort überhaupt keine Überlegungen, das Münster höher zu machen. Die wird es auch nie geben. Das Ulmer Münster bleibt 161 Meter und 53 Zentimeter hoch und damit basta.
Zum Schluss ein Fun Fact. Die Firma, die das begehbare Kreuz für Barcelona baut, die sitzt in der Nähe von Ulm.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.